Vielen Dank. Also früher war es so, habe ich mir sagen lassen, ich habe es nicht erlebt, dass die Frauen zusammensaßen und die Männer. Wer hat das noch erlebt von euch? Anke, so alt bist du doch gar nicht, oder? Oder ist es erst so kurz her? Nee, du auch nicht. Gut, und ist auch schön, dass hinten die jungen Männer da sitzen, die sich noch nicht rasieren können. Das ist auch gut. Gut. So, jetzt gucken wir gleich den Faden behalten hier, den roten. Jetzt endlich herrscht hier wieder Ordnung. Ey. Ja. So, gewöhnt euch aber nicht dran, wir würden sie nachher nochmal mischen. So. Wir sind heute in der Epheserbriefreihe und da geht es um Mann und Frau. Mach mal die Folie bitte, die erste. Es geht um die Einheit in der Ehe. Und jetzt habe ich euch erstmal getrennt. Ja? Das ist manchmal ganz gut, dass man sich auch voneinander trennt. Gut. Das ist echt schwierig, dieser Text. Ja? Ich wollte ihn schon überspringen. Ne? Die so ein bisschen in der Bibel bewandert sind, die wissen jetzt, in welcher Spannung ich stehe gleich. Ja, ich lese gleich den Text. Es geht heute um die Einstellung, die ihr Frauen euren Männern gegenüber habt. Oder euren zukünftigen Männern. Ja, euren eigenen. Und es geht um eure Einstellung, Männers, und die zukünftige Einstellung auch. Du kannst jetzt schon, wenn du noch keine Freundin hast, kannst du jetzt schon darauf vorbereiten, für eine Freundin, für eine Ehe, in denen du jetzt gut aufpasst, eure Einstellung euren Frauen gegenüber oder euren Partnerinnen. So, bevor wir jetzt da einsteigen, da bete ich nochmal mit uns. Herrlicher Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für die Menschen hier. Ich danke dir für die Frauen und ich danke dir für die Männer. Ich danke dir für die Ehe, das ist echt genial, was du da gemacht hast, Menschen zusammenbringst. Ich danke dir aber auch für die Leute, die ja ehelos leben. Auch du hast da einen guten Plan für sie. Und ich danke dir einfach, dass wir dein Wort haben und dass wir auf dein Wort hören dürfen. Und das ist ja nicht immer einfach, auf dein Wort zu hören. Wir leben einen Kontext, wir leben eine Kultur, wo ja bestimmte Sichtweisen und Rollenverständnisse einfach da sind, Herr. Und wir leben in einer Kultur, wo sich ja dieses Rollenverständnis und Mann und Frau, die Geschlechter, wo sich das so rasend schnell verändert, Herr. Und du willst jetzt hier heute in diese Situation auch nochmal hineinsprechen, für uns ganz persönlich. Und mein Gebet ist es für die Frauen wie für die Männer und für die Ehen, dass du ja in diese Beziehung, die du geschenkt hast, hineinsprichst. Dass du Heilung schenkst. Dass du ja neue Kraft schenkst. Dass du Hoffnung schenkst. Dass du aber auch bestätigst, was schon gut läuft. Wo man sagen kann, ey, das läuft schon gut, das ist toll. Hier sind wir gut unterwegs und dass das letztendlich dafür führt, dass wir dich preisen und loben, Herr. Und das soll heute hier passieren. Ich bitte dich für offene Herzen einfach, dass wir jetzt an das, was wir hören, herangehen mit einem offenen Herzen, mit einer offenen Einstellung, ohne dass wir unser Herz verschließen, weil wir etwas nicht mögen, was gesagt wird oder weil wir das doof finden. Ich bitte dich, dass wir da eine Offenheit einfach haben, dass du uns die schenkst. Und zeig du uns wirklich jeden Einzelnen hier, was wirklich jetzt für uns heute hier dran ist. Und ich bitte dich für Ermutigung, für Erbauung, ich bitte dich für Freude, für Liebe und für das, was wir heute brauchen. Amen. Margot rennt schon raus. Kommst gleich wieder, wenn es um die Frauen geht, bitte, ne? Ja, gut. Ah, ich wollte schon hier, der erste Flüchtling. Ja. Ein Prinzip, was uns einfach hilft, durch dieses schwierige Gewässer ein bisschen rumzuschiffen, ist, erstens, wenn jeder gleich das liest, was für ihn geschrieben ist. Also, ihr lest das, was gleich für euch geschrieben ist, für die Frauen. Ja? Ihr sitzt nicht da gleich und hört, wenn ich jetzt lese, ihr Männer, deswegen habe ich euch auseinandergesetzt, damit ihr nicht so machen sollt, ja, dann hört ihr das nur, was für euch geschrieben ist und ihr Männer genauso. Ihr guckt das, ihr schaut auf das, was für euch geschrieben ist. Die Frauen interessieren euch erstmal nicht, was für die geschrieben ist, das ist erstmal egal. Sondern ihr seid genug beschäftigt, ja, wenn ihr das macht und das versucht umzusetzen, was für euch geschrieben ist. Ganz wichtig, dann gibt es auch keinen Knatsch. So. Deswegen habe ich euch umgesetzt, auch deswegen. Gut, hier kommt der erste Text, Epheser 5, 21. Ordnet euch einander unter. Tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Dieser Satz steht hier als Einleitung. Das ist quasi das Fundament, auf dem bewegen wir uns. Das ist die Grundlage eines jeden Christen, die gegenseitige Unterordnung. Philipper 2, achtet den anderen höher als wen? Als sich selbst. Und dass wir demütig miteinander umgehen. Dass wir gucken, was ist das Beste für die Person, ja, für den anderen. Das ist die Grundlage, auf der bewegen wir uns erstmal. Jeder Christ. Aber Paulus geht hier noch einen Schritt weiter. Und ich lese uns jetzt mal den ganzen Text einmal durch. Ja? Und ihr lasst das jetzt erstmal auf euch wirken. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Ihr zeigt damit, dass ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, genauso wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er, der sie errettet und zu seinem Leib gemacht hat. Und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihre Männer in allem unterordnen. Und ihr Männer, liebt eure Frauen. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zum heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlung wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihnen treten kann. Entschuldigung. Genauso sind auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben und ihnen Gutes zu tun, so wie sie ihren eigenen Körper Gutes tun. Ein Mann, der seine Frau liebt und ihr Gutes tut, tut sich selbst damit etwas Gutes. Merkt euch das. Schließlich hat noch niemand seinen eigenen Körper gehasst. Vielmehr versorgen wir unseren Körper mit Nahrung und pflegen ihn, genauso wie Christus es mit der Gemeinde macht. Mit seinem Leib, dessen Glieder wir sind, deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden ein Leib sein. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Doch die Aussage betrifft auch jeden von euch ganz persönlich. Da gehen wir heute drauf ein. Jeder soll seine Frau so lieben, wie er sich selbst liebt. Und die Frau soll ihrem Mann mit Ehrerbietung begegnen. Nehmt euch jetzt mal 2 Minuten Zeit, in euren Gruppen die Frauen wie die Männer mit euren Sitznachbarn sich ganz kurz auszutauschen. Wie geht es euch mit diesem Text? Ordnet euch den Männern unter, liebt eure Frauen. 2 Minuten ab jetzt. Gut. Sehr, sehr gut. Hier läuft's. Sehr gut. Ich weiß, die Zeit ist viel zu kurz, Frau Menges. Sehr gut. Also ich wäre gern dabei gewesen bei den Frauen jetzt und würde einfach mal hören, was ihr dazu zu sagen habt. Aber das könnt ihr dann euren Männern erzählen. Wenn du dir die Kommentatoren anschaust zu diesem Bibeltext, siehst du, dass die Kommentatoren richtig am Schwimmen und am Arbeiten sind und versuchen, diese Spitze herauszunehmen, ja, dass die Frauen sich den Männern, ihren eigenen Männern unterordnen sollen. Das versuchen die so rauszunehmen, diese Spitze einfach. Und da siehst du, wie die richtig diesen heiligen Schweiß, der aus diesen Büchern rauskommt oder hier aus meinem iPad dann. Ja, ich lese das da drauf. Und ich möchte euch, und es kommen immer wie so 3 historische Eckpunkte, die möchte ich ganz kurz mitgeben, sag aber, die sind egal. Der historische Kontext vergessen wir nachher total. Aber ich möchte euch 3 Eckpunkte mitgeben für die, die sich das aufschreiben wollen oder die das halt toll finden, sowas zu wissen. Und ich glaube, da steckt auch einfach Wahrheit hinter, aber wir können da exegetisch nicht so tief eintauchen, aber ich gebe euch die 3 Eckpunkte. Das erste ist, die Menschen damals vor 2000 Jahren haben nicht wegen Liebe geheiratet. Das war vor 100 Jahren oder vor der Romantik war es auch nicht so hier. Das ist noch gar nicht so lange her, dass wirklich Leute sich suchen und finden und heiraten, weil sie sich einfach lieb gewonnen haben. Früher wurdest du verheiratet. Und glaub dir, wenn du verheiratet wirst und du heiratest vielleicht einen, den du nicht liebst und nicht ausgewählt hast, dass das für Spannung sorgen kann? Ist ja schon so spannend, gell? Ja, mit dem, den du liebst. Ja, aber wenn du jemanden nicht liebst und du musst mit dem zusammenleben und intim werden, das kann für Spannung sorgen. Auch wenn es in der Kultur damals einfach so war. Man hat das so hingenommen. Ja, aber trotzdem ist das spannend. Aber das ist was wir einfach wissen müssen. Das Zweite ist, Frauen, die damals geheiratet haben, wisst ihr, wie alt die waren? 13, 14, 15, 16, 17, 18. So, Teenager haben geheiratet, haben Männer geheiratet. Wisst ihr, wie alt die Männer waren? Wenn sie Glück haben, waren sie auch 14. Oder auch, wenn sie Glück haben, vielleicht hatten sie auch Pech, wenn ein 14-Jähriger ist, ist eigentlich nicht gut. Ja, so, nee, das ist Blödsinn. Wenn du Glück hast, hast du jemanden, der so ein bisschen deine Altersklasse ist. Wenn du Pech hast, hast du einen 30-Jährigen vielleicht. Oder vielleicht hast du auch Glück, ja. Weil es war nämlich so gewesen, erstens, dass die Frauen jung geheiratet haben, einfach. Und die Sterblichkeit der Frauen war damals ziemlich hoch. Viele, die halt Kinder bekommen haben, sind im Kindsbett gestorben. Das heißt, die Männer hatten eine, zwei oder drei Frauen in ihrem Leben gehabt, weil die Männer halt die Konstante in der Ehe waren. Das waren die überlebt haben, die Ehe überlebt haben, weil sie das Risiko der Schwangerschaft einfach nicht hatten. Ja, da gab es noch nicht diese medizinischen Versorgung wie heute. Dann auch die Blutarmut oder Eisenmangel war damals ein Problem, Ernährungsproblem. Das heißt, es waren Teenager-Mütter mit älteren Männern in eine Beziehung. Spannende Konstellation. Das muss man auch einfach im Hintergrund haben. Der dritte Punkt habe ich vorhin gesagt, die Konstante war der Ehemann. Es mussten teilweise, so sagen es die Kommentatoren, auch die Ehemänner den Frauen erklären, wie man den Haushalt schmeißt. Weil die halt schon länger unterwegs waren als die Teenager-Mädchen. Aber lasst uns diesen historischen Hintergrund jetzt mal einfach wieder vergessen, weil das nimmt die Spitze hier nicht raus. Einfach. Jetzt könnten wir sagen, okay, das war für damals, überlesen wir. Ich glaube aber, dass Gottes Wort eingegeben ist von Gottes Geist und auch heute noch zu uns spricht. Und dass heute dieser Text auch dir persönlich was sagen will. Wir sollten uns angucken und uns überlegen, was ist das Herz des Textes? Ja? Viel wichtiger ist die Frage, warum hat das Paulus geschrieben? Warum will der Heilige Geist das heute uns sagen? Was will er uns damit sagen? Was hatten wir mit den damaligen Leuten gemeinsam? Um an diesen Text ranzugehen, müssen wir gucken, was ist das geistliche Problem, das dieser Text anspricht? Und ich glaube, das geistliche Problem, warum er die Frauen jetzt sind wir erstmal bei den Frauen, nachher kommen wir zu euch Jungs, dieser Text aus Epheser 5, 22, warum der die Frauen anspricht und nachher auch die Männer, das geistige Problem ist die Uneinheit. Ist das ein Wort, Uneinheit? Du, Emily, studierst Theologie. Ist das ein Wort, Uneinheit? Nee? Okay. Kein, okay. Zerstrittenheit, Rivalität, ja, Kampf der Geschlechter, ja, dass eine Beziehung zerrissen wird, dass man unterschiedliche Wege geht, Misstrauen, Streit, Machtkämpfe. Und dieser Text, was möchte dieser Text? Der möchte die Einheit der Ehe stärken. Das ist das Anliegen des Textes. Ja? Und dann ist er gar nicht mehr so böse, ne, oder? Wenn er die Einheit der Ehe fördern will, das möchte dieser Text. Das ist der Gedanke, der Leitgedanke, der dahinter ist. Und Paulus schreibt halt zu den Frauen, wisst ihr, wie ihr die Einheit in der Ehe fördert? Epheser 5, 22. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Ihr zeigt damit, dass ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, genauso wie Christus das Haupt der Gemeinde ist, der sie errettet und zu seinem Leib gemacht hat. Und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so soll sich auch die Frauen ihren Männern in allen unterordnen. Hier steht, dass die Frauen sich ihren eigenen Männern, also die Typen, die bei euch zu Hause auf der Couch sitzen, dass ihr euch denen unterordnet und nicht den anderen Männern. Ja, die Unterordnung hier in diesem Fall gilt nur für eure eigenen Männer. Es ist schon mal positiv, oder? Gut, ihr nickt. Ja. Gut, absolut, ja. Mit einem hat man schon genug zu tun. Hier steht auch nicht, Männers, ihr hört nur für euch jetzt, ne? Aber seid still. Hier steht nicht, dass die Frauen den Männern gehorchen sollen. Das steht hier auch nicht, oder? Sieht das jemand? Nee, gut, check. Das steht nämlich bei den Kindern. Keine Kommentare, Herr Schmidt. Ja. Was wichtig ist, ist die Art und Weise, wie die Frauen sich ihren Männern unterordnen soll. Das ist hier das Wichtige in diesem Text. Und das ist auch meiner Meinung nach der Schlüssel für diesen Text, um diesen Text zu verstehen. Hier geht es nicht um einfach nur Unterordnung, sondern die Frage ist, wie ordne ich mich meinem Mann unter? Nämlich, wie man sich Christus unterordnet, wie die Gemeinde sich Christus unterordnet. Also was ist der Modus? Und wie ordnet sich die Gemeinde Christus unter? Freiwillig, bereitwillig und voller Liebe. Ohne Murren, ohne Zicken. Entschuldigung, ich wollte das Wort nicht sagen, aber es ist raus. Ohne Unwilligkeit, ja, ohne Zwang, ohne Druck, sondern einfach aus Liebe, weil man es gerne macht. Ich ordne mich unter Christus, die Gemeinde ordnet sich Christus unter, aus Liebe zu Jesus Christus, für das, was er für mich getan hat, für das, was er für mich tut. Ja, aus Dankbarkeit, bereitwillig. Und glaubt ihr, wenn ihr euch euren Männern unterordnet, bereitwillig, freiwillig, voller Liebe, dass das die Einheit eurer Ehe fördert? Auf jeden Fall spricht nichts dagegen, oder? Ich glaube schon, dass das die Einheit fördert. Was nicht die Einheit fördert, ist, wenn wir diesen Widerspruch, diesen Kampf, diese Machtkämpfe in der Ehe haben, das fördert die Ehe nicht. Also die Frage ist, was ist förderlich für die Beziehung zu meinem Mann? Ich glaube, dieses Unterordnen, und ihr könnt mich nachher auch korrigieren, wir können Predigt, Feedback, Nachbesprechung alles machen. Wie gesagt, Unterordnen bedeutet nicht, gehorsam zu sein, den Ehemann. Und es geht auch nicht darum, die Befehle des Ehemanns zu befolgen, schon gar nicht, wenn sie ungeistlich sind, ja, oder der Diener des Mannes zu sein. Es geht darum, sich auf die geistliche Leitung des Mannes einzulassen. Und der Mann hat nicht die geistliche Leitung, weil er der Held ist, weil er besonders gut ist, weil er qualifiziert dafür ist. Hat nichts mit seiner Qualifikation zu tun. Das ist jetzt echt was, was es für euch auch sehr herausfordernd ist, einfach, ja, vielleicht. Es hat nichts mit Qualifikation zu tun, sondern weil Gott den Männern das so angeordnet hat, dass sie die geistliche Leitung in der Familie übernehmen sollen, dass sie dafür verantwortlich sind. Da kommen wir gleich zu. Das bedeutet, das Haupt der Frau zu sein, wie Christus das Haupt der Gemeinde ist, die geistliche Leitung zu übernehmen. Und das Unterordnen heißt, ich erkenne diese geistliche Leitung an, ich akzeptiere sie, ja, und ich ordne mich da unter. Und wir kommen gleich dazu, was es vielleicht praktisch heißen könnte. Und es ist immer blöd, wenn ein Mann das predigt eigentlich. Ja. Und jetzt sitzt du hier und denkst dir, boah, Flessi, geistliche Leitung, wenn du meinen Mann kennen würdest, ne? Der leitet höchstens, wenn er den Finger in der Steckdose steckt. Ja. Aber lass uns mal schauen, Männers, was geistliche Leitung bedeutet. Ja. Und ihr Männer, liebt eure Frauen, liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben. Ich lasse erstmal diesen Vers stehen. Männer, was ist das für eine Aufforderung an uns? Also überlegt euch mal, was ist das für ein Auftrag, den wir bekommen haben? Wie schön ist das? Was traut uns der Herr Jesus dazu? Was traut er dir ganz persönlich zu? Ich weiß nicht, wie du dich selber siehst, was für ein Selbstbild du von dir hast. Ja, aber Jesus traut dir zu, dass du deine Familie, deine Ehe, deine Gemeinde, deine kleine Gemeinde als Familie, dass du die leitest. Und hier auch wieder der Modus. Ja, du sollst leiten. Aber wie sollst du leiten? Wie Christus. Wenn ihr euch mit irgendjemand vergleicht, was Leitung angeht oder was weiß ich, vergleicht euch nie mit dem, der neben euch sitzt. Das macht euch nur stolz. Vergleicht euch immer mit Jesus. Ja? Wenn ihr euch mit jemandem vergleichen wollt, vergleicht euch mit Jesus. Ja? Und der Modus hier, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, ist hingebungsvoll, aufopfernd, radikal liebevoll. Radikal. Radikal liebevoll unseren Frauen gegenüber, unseren Frauen begegnen. Hingebungsvoll. Jesus ist von seinem Thron, von Himmel heruntergestiegen für die Gemeinde, um sie zu retten. Um alles für sie zu geben, um radikal für seine Gemeinde, für seine Braut zu leben, aber auch zu sterben. Und ich glaube, Männers, wir müssen auch geistig, wir müssen auch von unseren Thronen heruntersteigen. Und ich rede jetzt nicht von den Porzellanthronen, sondern den Thron in deinem Herzen, auf dem du sitzt. Vielleicht deine Couch, deine Bequemlichkeit, wo du dich zurückgezogen hast und gesagt hast, hier, ich leite nicht. Wie Jesus zu lieben bedeutet, dass du deiner Frau dienst. Schaut es euch an. Schaut es euch mal an, eure Frauen. Und wenn eure Frau nicht dabei ist, dann sucht euch jemand aus, beispielhaft. Nur beispielhaft. Ja. Gott hat euch diese Frauen anvertraut, deine Frau anvertraut, damit du ihr geistlich dienst. Nicht zum Herrschen, zum Dienen. Christus ist nicht, ja, ist der Allherrscher, ja. Aber wie herrscht Christus, indem er dient, indem er uns liebt, indem er uns versorgt? Diene Leiterschaft, diene deiner Frau, diene deiner Familie. Und ich wünsche mir, dass ihr ein Gefühl für diese heilige Berufung bekommt, dass ihr berufen seid von Christus, eure Frauen zu dienen und geistlich zu leiten. Das ist euer Auftrag, dass ihr sie geistlich leitet. Da gucken wir gleich, was das bedeutet. Jesus hat uns diese Berufung gegeben, die möchte ich euch jetzt nochmal aussprechen. Ihr seid berufen, liebevoll, hingebungsvoll, radikal liebevoll, eure Frauen zu lieben und zu dienen. Und wenn wir diese Berufung ernst nehmen und umsetzen, meint ihr, das wird die Einheit zwischen deiner Frau und dir fördern? Ich glaube schon. Wenn du nicht dienst, wenn du nicht leitest, sorgt das nur für Unruhe und für Stress. Ich springe jetzt mal einfach weiter, Epheser 5, 33. Doch die Aussage betrifft auch jeden von euch ganz persönlich. Jeder soll seine Frau so lieben, wie er sich selbst liebt, und die Frau soll ihrem Mann mit Ehrerbietung begegnen. Lass uns jetzt mal gucken, was das ganz praktisch heißt. Hier in diesem Text gibt es auch einen mythologischen oder noch ein Bild von Christus und der Gemeinde, was ihr als Ehepaar auch lebt, dass ihr spiegelt das quasi wieder, das, was den Bund, den Jesus mit seiner Gemeinde geschlossen hat. Aber Paulus sagt, es hat auch ganz praktische Implikationen hier. So, jetzt kommt's. Frauen. Was bedeutet das, ganz praktisch sich unterzuordnen? Eigentlich müsste ich euch fragen. Also, wenn ihr es macht. Ne? Wie immer, Jesus ist auch hier unser Vorbild. Jesus, ja, als er auf die Erde war, Jesus ordnet sich auch unter, obwohl er allmächtig ist. Jesus dient hier auch. Und Jesus hat nicht gedient oder sich nicht untergeordnet mit Murren oder mit einem harten Herzen, sondern er hat sich bereitwillig und voller Liebe hingegeben. Die Frage, die man sich stellen muss, jetzt auch als Frau, genau wie als Mann, trägt das, was ich tue, wie ich es tue, trägt das zur Einheit der Ehe bei? Und ich glaube, dass ein Punkt ist, ich müsste eine Frau machen, aber ja. Lasst den Mann leiten. Ja, das ist kein kleiner Punkt. Ja, lasst den Mann in eurer Ehe geistlich leiten. Vertraut euch seiner geistlichen Führung an. Wie gesagt, hier geht es nicht um Gehorsam, hier geht es darum, den Ehemann zu respektieren und sein Potenzial zu fördern. Wenn du deinen Mann anschaust, was siehst du da? Siehst du ihn als geistlichen Leiter? Siehst du das Potenzial, was er vielleicht hat als geistlicher Leiter der Familie? Sich geistig leiten zu lassen, bedeutet vielleicht, dass man sich in bestimmten Bereichen als Frau vielleicht zurückhält in der Ehe und Raum gibt, dem Mann Raum gibt, dass er geistlich leiten kann. Ja, lass ihn doch für dich beten. Lass ihn doch für die Familie beten, für die Kinder. Lass ihn doch beten, gib ihm Raum, dass er für dich beten kann. Fordere das vielleicht auch ein. Schatz, bete für mich. Weil wenn jemand für dich betet, wenn dein Mann für dich betet, das ist, was ich meine mit geistlich leiten. Er leitet dich geistlich zum Thron Gottes, er betet für dich, er übernimmt Verantwortung für dich, indem er für dich betet. Ich kenne Frauen, die ihren Mann keinen Raum geben, die alles übernehmen, weil die denken, ah, das macht er sowieso nicht, ne? Dann mache ich es selbst. Und dann weiß ich auch, dass es richtig ist, wenn ich es selber mache. Und machen ihre Männer geistlich unmündig, weil Männer sich auch da zurückziehen. Und ich möchte euch einfach herausfordern, den Männern Raum zu geben, geistlich zu leiten. Lass dein Mann Verantwortung übernehmen, geistlich für die Familie. Zweites, respektiere deinen Mann. Vielleicht glaubst du, ich weiß nicht, was für ein Bild du von deinem Mann hast. Vielleicht denkst du, ja, guckst auf die Couch, siehst ihn dir an, was geht dir durch den Kopf? Nicht immer, boah, heute Abend ist er fällig. Sondern eher, ups, der vor 20 Jahren sah der aber anders aus. Ja. Und die Couch hat schon diesen Hinternabdruck, da kann sich kein anderer Mann hinsetzen, weil der Hintern schon die Form der Couch geprägt hat und dir wünschen würdest, dein Mann wäre aktiver. Ich mache das jetzt mal ein bisschen krass hier, aber wie denkst du über deinen Mann? Respektierst du deinen Mann? Ist euch aufgefallen, dass übrigens sind es nur 3 Verse bei den Frauen, bei uns sind es 9. Ne? Weil die haben das jetzt verstanden. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen um uns selber kümmern hier. Ne? Weil die verstehen das. Ja. Männer, was bedeutet es, seine Frau zu lieben? Wie immer, wir nehmen Jesus als Vorbild. Ja? Wenn wir gucken wollen, was bedeutet es, unsere Frauen zu lieben, wir nehmen uns Jesus als Vorbild. Wie hat er sich hingegeben für Gemeinde? Und seine Frau zu lieben bedeutet es, für sie da zu sein. Das heißt, ich verbringe Zeit mit meiner Frau. Zeit ist die Währung der Liebe. Zeit. Das ist die Liebeswährung. Ich behaupte jetzt mal, nur wenn du mit deiner Frau Zeit verbringst, kannst du sie lieben. Wenn du nicht da bist und vielleicht am Arbeiten bist, damit du genug Kohle ranschaffst, damit sie Schuhe kaufen können, ja, und die Kinder, was weiß ich, machen können, ja, 3-mal die Woche zum Sportverein und ein Pferd haben und ein Kart fahren oder was. Das ist auch eine Art Liebe, wie du das ausdrückst. Aber wenn du nicht da bist, zu Hause, und bist nicht für deine Frau und deine Familie da, bist immer woanders, dann fällt es irgendwann schwer zu sagen, ich liebe meine Frau und du bist aber nie da. Das fühlt sich dann aber anders an. Fragt sie einfach, ja, was ist dir mehr wichtig? Die Kohle oder dass ich die Zeit mit dir verbringe? So doof, wenn sie beides sagt. Ne? Aber nehmt euch Zeit für eure Frauen, wirklich investiert Zeit für eure Frauen. Ich kenne einen, der hat einen guten Job gehabt, der war stellvertretender Leiter einer Behörde, hat echt Kohle verdient ohne Ende und hat sich dann beworben auf eine andere Stelle, damit er noch mehr Kohle verdient, noch mehr Macht hat. Und er war weniger dann nachher zu Hause, konnte in der Gemeinde nicht mitmachen, damit er ein paar hundert Euro mehr verdient, hatte aber überhaupt keine Zeit mehr gehabt. Wenn du nachher in der Kiste liegst oder auf dem Sterbebett, was bereust du? Wenn deine Frau weggelaufen ist, wenn deine Kinder nichts mit dir zu tun haben wollen, du hast deine Familie gut versorgt mit Geld und mit Gütern, aber was ist mit Liebe und Zuneigung? Wo hast du Zeit mit deiner Frau, mit deinen Kindern verbracht? Zeit ist die Währung der Liebe. Manche von euch müssen mal die Fernbedienung weglegen. Viele Leute würden ihr Leben hingeben oder sich umbringen lassen für ihre Frau, aber die geben die Fernbedienung nicht aus der Hand, weil sie ganzen und gucken Fernsehen oder machen was anderes, sitzen am Computer. Ich saß die ganze Zeit am Computer eine Zeit lang. Das war auch vor der Jesus an mir gearbeitet hat, aber ich saß eine Zeit lang nur am Computer, habe gespielt, meine Frau hat Fernsehen geguckt. Und das war jeden Abend für fast über ein Jahr. Was meint ihr, was das mit der Einheit der Ehe macht? Verbring Zeit, investiere dich in deine Frau. Zeit ist die Währung der Liebe. Ich musste auch Konsequenzen ziehen, habe auch Sachen, sogar auch in letzter Zeit, einfach geändert in meinem Leben, weil ich mehr Zeit mit meiner Familie verbringen will. Das zweite ist, fördere deine Frau. Was ist dein Auftrag? Dass du deine Frau förderst, dass du dich in ihr investierst, dass du das Potenzial dieser Frau, deiner Frau einfach entdeckst, dass du guckst, wie hat Gott meine Frau geschaffen? Was sind ihre Begabungen? Was sind ihre Fähigkeiten? Was kann sie gut? Dass du dein Auge für hast, das bedeutet es geistig zu leiten, dass du guckst, was für ein Potenzial hat meine Frau? Was für einen Plan hat Gott mit meiner Frau? Und ich helfe ihr, ihr Potenzial zu entwickeln und ich helfe ihr, dass sie ihren Platz auch im Reich Gottes findet. Das Potenzial entdecken, das ist unsere Aufgabe. Das bedeutet es zu leiten. Zu leiten bedeutet es, zu gucken, was kann jemand gut und zu gucken, zu helfen, dass er noch besser drin wird und freigesetzt wird, das zu tun, wofür Gott jemand berufen hat. Das bedeutet es zu leiten. Machst du das? Guckst du auf deine Frau und denkst, wie kann ich diese Frau fördern? Wie kann ich mein Schatzi helfen zu wachsen, geistig zu wachsen, ihre Bestimmung zu finden, glücklich ihr Leben zu leben? Das ist deine Aufgabe als Mann. Investier dich in deine Frau, fördere sie. Geistliche Förderung heißt für sie zu beten, zu heiligen. Meint ihr, das wird die Einheit der Ehe stärken, wenn du das tust? Oder eher zerstören? Unsere Aufgabe als Männer ist, unsere Frauen zu fördern, ihr Potenzial zu entdecken und zu entwickeln. Übrigens, euer auch. Ne? Und ihr dürft auch leiten, aber subtiler. Ja? Ihr wisst, was ich meine. Ihr nicht. Ja. Wie macht man das? Erstens, fang an, für deine Frau zu beten. Täglich. Bete für deine Frau. Und ich sage das jetzt nicht so wie dieses, ihr müsst mir beten. Nee, ihr dürft, ja, das ist euer Vorrecht, ihr dürft für eure Frau beten. Ihr kleinen Männers, ihr könnt jetzt schon für eure zukünftigen Frauen beten. Könnt ihr jetzt schon machen. Ihr wisst nicht, wie sie aussieht, aber ihr könnt jetzt schon investieren in die Beziehung, die kommen wird. Da hinten auch noch. Aaron, guck nicht raus. Hier. Was sollst du? Beten. Jetzt schon für die Mutti, die du später irgendwann kriegst. Ne? Zweitens, hör deiner Frau zu, was die sagt. Weil die redet nicht nur einfach nur so damit rum, weil sie verbal inkontinent ist oder um Raumklang zu haben, sondern wenn die redet, möchte sie dir was mitteilen. Sie möchte dir was sagen, was ihr auf dem Herzen liegt. Und das ist ein Geschenk, das nervt nicht. Das ist nicht, oh, jetzt hast du mich wieder zugetextet von der Arbeit. Oder die Kinder, oh, ich kann es nicht mehr hören. Nee, geht hin, hört hin, was sie euch sagt und nimmt das dann im Gebet und dann geht ihr hin. Evgeni, bis jetzt mal meine Frau. Ihr geht dann hin und... Mit Evgeni geht das nicht. Geht zu euren Frauen hin, legt ihr die Hände auf und betet für sie. Ja, weil das, was sie bewegt, das sagt sie euch, ja, das dürft ihr wissen, damit ihr das vor Gott bringt. Ja, und es ist sexy, wenn das. Drittens, bete für deine Frau. Nimm das auf, was sie dir sagt. Sag ihr das. Ja? Und dann ermutige deine Frau. Sag ihr gute Sachen. Nicht, oh, Spülmaschine wieder. Ja? Ihr müsst den Salat von dem Teller, das ist ein Beispiel aus meinem Leben. Schatz, du musst den Salat von dem Teller abwischen, weil sonst die Spülmaschine davon kaputt geht. Ja? Ist auch, kann man auch mal sagen, ja, aber ermutige deine Frau. Mach ihr Mut. Mach ihr Mut, nächste Schritte zu gehen. Mach ihr... Oh Männer, ich hätte auch wieder gemischen sollen. Ja. Aber mach deiner Frau Mut, ja, Wege zu gehen mit Christus, Wege zu gehen auf der Arbeit. Sag ihr, hey, Schatz, du bist Salz und Licht auf der Arbeit. Gott hat dich dahingestellt, auch wenn es scheiße ist gerade auf der Arbeit. Ja? Gott hat dich dahingestellt, weil er einen guten Plan für dich hat. Und du bist ein Segen für die Firma. Du bist ein Segen da, wo Gott dich hingestellt hat, im Kindergarten, was weiß ich. Mach dir Mut und dann betest du dafür. Das ist deine Aufgabe, ein Ermutiger zu sein. Für deine Frau da zu sein. Bete für deine Frau. Hör zu, was sie sagt. Sag deine Frau, was sie gut kann. Bestätige sie, ermutige sie, ihre Gaben fürs Reich Gottes einzusetzen. Und das vierte ist, setz deine Frau frei. Wir Männer sind manchmal zu, meine Frau. Kennt ihr das? Bin ich der Einzige? Nee. Drei Leute gibt es ja auch, die das machen. Setz deine Frau frei, die läuft dir nicht weg. Keine Angst. Setze frei. Schenk ihr Freiheit. Schenk ihr Geld. Schenk ihr Geld, damit sie ihre Gaben ausbauen kann, damit sie meinetwegen einen Kurs machen kann. Ja? Seid nicht geizig, wenn sie sagt, hey, ich möchte jetzt irgendwas machen, um mich weiterzuentwickeln, um weiterzukommen, auf eine Konferenz zu fahren, irgendwas zu machen. Dann investiere nicht nur mit Gebet. Ja? Geistig leiten bedeutet auch, ich mache die Kohle frei. Ich unterstütze das. Ich investiere das ins Reich Gottes. Kannst du auch machen. Weißt du was? Frauen haben manchmal, ich kenne das von meiner Frau, aber viele Frauen haben das, sie haben Schuldgefühle, wenn sie Geld für sich ausgeben. Ja, und es geht jetzt nicht um Klamotten. Manchmal geht es auch um Klamotten oder so. Aber na, dann ist erstmal die Familie dran, da sind erstmal die anderen dran und ganz zum Schluss komme ich und ich habe Schuld, und sie haben vielleicht Schuldgefühle, das zu machen. Ja, dann, auch da müsste sie ermutigen, dass sie auch da investieren in sich, dass sie sie unterstützt. Ja. Und nicht mobbt und nicht stalkt mit dem Geld. Hey, wo hast du denn wieder Geld ausgegeben? Hier, was beim Aldi? 23 Euro, wofür hast du denn das ausgegeben? Nee. Setzt eure Frauen frei. Betet sie frei. Gebt ihnen Raum, gebt ihnen Geld, damit sie fürs Reich Gottes sich entwickeln können. Das bedeutet es, geistlich zu leiten. Leute freizusetzen. Dies fördert die Einheit der Ehe. So, jetzt lande ich, keine Angst. Epheser 5,30. Mit seinem Leib, dessen Gliedern wir sind, ja, das ist der Rest noch von dem Vers davor. Aber deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden ein Leib sein. Hier geht es um die Einheit der Ehe. Alles, was ich gesagt habe, soll die Einheit der Ehe fördern. Und da könnt ihr noch dazu entwickeln, viele Dinge und das streichen, was Blödsinn war, weil ich geredet habe. Ja? Und Paulus deutet die Ehe und die Beziehung zwischen Mann und Frau auf Jesus und die Gemeinde. Und was bedeutet das für uns? Das ist, dass Jesus das ist, was uns Einheit schenkt in der Ehe. Hier steht, Mann wird seine Frau und seinen Vater und seine Mutter verlassen und sie beiden werden ein Fleisch sein, sie werden anhängen. Das Wort in Hebräischen für anhängen heißt kleben. Ja? Kleber. Kleber hält zusammen. Da gab es mal so eine Werbung mit so zwei LKWs und so einem Patex und so zwei Dingern, die fand ich immer so cool. Da sind die haben die versucht, das so auseinanderzukriegen, das ging nicht, weil die Jesuskleber hatten. Ja, das war Jesuskleber. Und wisst ihr, das klingt jetzt lustig oder so, aber 2006 war ich mit meiner Frau an einem Punkt, wo wir wirklich kniend vor unserem Bett gesessen haben und haben gesagt, uns hält nichts mehr zusammen. Wir haben nichts mehr gemeinsam. Die Ehe ist an der Wand gefahren. Ja, wir hatten nichts mehr zusammen. Das war am Ende. Das war kurz vor. Wisst ihr, was uns zusammengehalten hat? Das war der Jesuskleber. Wo wir uns auf die Knie gesetzt, ne, gekniet, hingekniet haben und das vor Gott gebracht haben und gesagt, hier, die Frau, kein Bock mehr auf die. Diesen Mann, kein Bock mehr auf den. Wir haben das Jesus gebracht, wir durften Heilung erfahren in der Ehe, jeder durfte persönlich Heilung erfahren für sich, für die Lügen, die auch der Teufel uns einlabert, für das, was von außen kommt, da gibt es hübschere Frauen, hübschere Männer, so muss eine Ehe sein, was weiß ich. Aber Jesus hat uns zusammengehalten, das war der Jesuskleber. Da steckt Power in diesen Jesuskleber. Was ist dein nächster Schritt als Frau und als Mann? Wir haben viel gehört, aber ich glaube, ihr habt die Idee verstanden. Die Frage ist, was ist dein nächster Schritt? Wo möchte Gott, dass du weitergehst, wo du weiterkommst, wo du für deinen Mann da bist? Respektierst du deinen Mann? Lässt du dich leiten? Wie denkst du über deinen Mann? Förderst du gerade die Einheit? Lass mal alles weg, Unterordnung, bla. Aber förderst du gerade mit dem, was du tust, wie du denkst, was du machst, die Einheit deiner Ehe? Und bei dir genauso. Leitest du deine Frau und deine Familie, so wie Christus? Förderst du mit dem, was du tust, was du denkst, was du machst, deine Ehe, deine Beziehung? Wenn du da gut unterwegs bist, Halleluja, praise the Lord, gib das bitte weiter, erzähl es den anderen. Wenn du da schlecht unterwegs bist, Halleluja, ist schön, wenn das jetzt gerade hochkommt und denkst, ah, da ist, nee, da, dann sag, danke, Herr Jesus, dass du mir das gezeigt hast und jetzt möchte ich daraufhin den nächsten Schritt tun und was ändern. Jetzt bitte ich euch, die Augen zu schließen. Alle, Männer und Frauen, schließt eure Augen. Und wer jetzt was ändern möchte an seiner Ehe, der meldet sich jetzt bitte und dann werde ich für euch beten. Welcher Vater, du siehst die Hände, du siehst die Menschen, zu denen die Hände gehören. Und du siehst auch die Hände, die nicht hochgegangen sind, aber vielleicht gerne hochgehen wollten und sich nicht trauen. Und du siehst, was in ihren Ehen ist, du siehst gerade, was sie bewegt. Und ich bitte dich, dass du ja da mächtig eingreifst, dass du Heilung schenkst in dieser Beziehung, dass du Heilung schenkst in diesen Ehen, dass du Herzen heilst, dass du Wege zeigst, dass du einfach da mächtig eingreifst, um da Heilung und Versöhnung und Einheit zu schenken. Ich bete für die Einheit dieser Ehen. Und ich möchte euch einfach segnen im Namen von Jesus, der uns so viel Liebe geschenkt hat, der alles getan hat, ja, um uns zu erretten, zu erlösen und zu befreien. Und der uns seinen guten Heiligen Geist geschenkt hat. Ich segne euch einfach im Namen dieses Jesus, dass er euch frei macht mit dem, was euch gefangen hält, dass er eure Ehen stärkt und dass er euch zurüstet mit dem, was ihr braucht. Amen. Wir werden jetzt das Abendmahl feiern. Und wir haben vorhin schon gehört, dass Jesus runtergekommen ist auf die Erde. Dass er seinen Thron verlassen hat, dass er sein Leben gegeben hat für dich ganz persönlich und für die Menschen, die es noch gar nicht wissen, die es noch gar nicht haben wollen. Und ich weiß nicht, wie du mit Jesus unterwegs bist. Ich weiß nicht, ob du schon eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen hast. Und ich möchte heute auffordern, den nächsten Schritt zu machen mit Jesus. Vielleicht ist dieser Schritt dran, dass du heute sagst, ja Herr, ich gebe dir mein Leben hin. Ich will mit dir unterwegs sein. Da möchte ich zu ermutigen, das heute zu tun. Wenn wir gleich nachher Lobpreiszeit haben und Gott anbeten und ihn dafür danken, was er uns geschenkt hat, stehen hinten Leute, die werden für Ehepaare auch beten. Aber zu denen kannst du auch kommen, wenn du sagst, hier, ich habe eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen. Dann geh hin und mach es fest. Sag, mit diesem Jesus möchte ich leben. Mach es fest. Oder du sagst, hier, ich bin eingeschlafen, ich bin ein Schläfer. Ja, ich habe mich mal für Jesus Christus entschieden, aber ich möchte wieder neu mit Jesus unterwegs sein, weil da Heilung ist, weil da Kraft ist, weil da Freude ist. Dann möchte ich ermutigen, mach das, geh hin, sag es jemandem, lass für dich beten, fang wieder neu mit Jesus Christus an. Wenn wir jetzt das Abendmahl feiern, feiern wir, dass Jesus das Leben gelebt hat, was wir nicht leben konnten und den Tod gestorben ist, den wir eigentlich verdient haben. Und ich möchte alle einladen, die das sagen können, Jesus ist mein Herr und Retter. Kommt, nehmt das Abendmahl, freudig, feiert das Abendmahl. Es ist eine Feier, eine Siegesfeier. Jesus Christus ist Sieger. Er ist für dich gestorben und hat dich befreit und gibt dir Kraft und gibt dir auch neue Zuversicht und Mut, auch für deine Ehe, für deine Beziehung, wo du drin bist. So, wie kriege ich euch jetzt wieder zusammen? Mein Traum wäre es jetzt, wenn ihr als Ehepaare euch in der Mitte findet und gemeinsam nach vorne kommt und gemeinsam das Abendmahl nehmt. Und ich lasse euch jetzt einfach eine Zeit, wo ihr einfach euch nochmal besinnen könnt, wo ihr Sachen zu Jesus bringen könnt. Und dann kommt einfach nach vorne und feiert als Ehepaare vielleicht mal ganz neu zusammen das Abendmahl. Ihr könnt auch miteinander beten, ihr könnt das mitnehmen, geht raus, ist egal wohin. Wenn ihr das wollt, macht, was euch Jesus gerade aufs Herz gelegt hat und feiert zusammen das Abendmahl. Und die jetzt keinen Ehepartner oder so haben, kommt einfach nach vorne, ihr dürft auch mit das Abendmahl feiern. Feiert das Abendmahl. Ich bete noch ganz kurz mit um, bitte mal die Helfer nach vorne. Vater, ich danke dir für das, ja, einfach, dass wir feiern dürfen, dass du auferstanden bist, dass wir feiern dürfen, dass dein Blut uns reingewaschen hat von aller Schuld, dass wir feiern dürfen, dass du gesiegt hast am Kreuz und dass wir dadurch jegliche Art von geistlichen Segen bekommen haben. Und ich bitte dich, dass du da unsere Herzen nochmal berührst. Du siehst, wer noch nicht zu dir gehört, schenk du bitte Glauben, schenk du bitte Mut, eine Entscheidung heute für Jesus, für dich zu treffen. Erweck du die Schläfer, die ihr Leben nicht mit dir gerade so volle Power leben, aber gerne leben möchten. Schenk du da Mut, das zu tun und segne uns als Gemeinde.